Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
98,77% aller Stimmen. 98,77% Zustimmung. Das darf man wohl einen Wahlerfolg nennen. Im Mai 1989 erzielte die Einheitsliste der Nationalen Front dieses Traumergebnis bei den Kommunalwahlen in der DDR. Und alle wussten, das Ergebnis ist gefälscht. Wie bei den vorherigen Wahlen auch. Nur, das war der Unterschied, diesmal konnten einige DDR-Bürger das auch nachweisen. Sie hatten eine eigene, unabhängige Wahlbeobachtung organisiert. Für viele ein Schlüsselerlebnis, das ihnen Mut gab im Kampf gegen die SED. Ein Schub für die DDR-Opposition, der sich nicht zuletzt auf die Massenproteste im Herbst 1989 auswirken sollte. Josephine Schulz über den 7. Mai 1989, ein Anfang vom Ende der Mauer.
Die Kommunalwahlen im 40. Jahr unseres Arbeiter- und Bauernstaates wurden zu einem eindrucksvollen Votum für die Kandidaten der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik.
Am Abend des 7. Mai 1989 verkündet Egon Krenz in der Aktuellen Kamera das offizielle Ergebnis der Kommunalwahlen in der DDR. Über 98% Zustimmung für die Einheitsliste der Nationalen Front. Gegenstimmen 1,15%.
Es ging ein dermaßenes Gröhlen durch diesen riesengroßen Keller, als Krenz das Ergebnis sagte. Ja? Also wir waren uns einfach sicher, jetzt haben wir gewonnen. Sie haben so deutlich gefälscht und wir haben so deutlich das Gegenteil erwiesen. Jetzt sind sie in der Falle.
Der Theologe Stefan Bickert ist an diesem Abend zusammen mit rund 200 anderen in der Elisabethgemeinde in Berlin. Hier finden sich Bürgerrechtler und kirchliche Oppositionelle zusammen, die etwas gewagt hatten, was laut DDR-Wahlgesetz zwar erlaubt, aber keinesfalls erwünscht war. Die öffentliche Kontrolle der Auszählung der Stimmen. Überall in der DDR hatten sich an diesem Tag hunderte Menschen zur Wahlbeobachtung organisiert. Ein absolutes Novum und angesichts der über 1000 Wahllokale eine enorme logistische Herausforderung. Allerorten meldeten die Freiwilligen die von ihnen beobachtete Höhe der Nein-Stimmen. Und die lag weit über den offiziell verkündeten Zahlen, an vielen Orten bei um die 10%. Im Berliner Bezirk Weißensee gelang den Bürgerrechtlern sogar eine quasi lückenlose Wahlbeobachtung. In 66 von 67 Stimmlokalen wurde kontrolliert und der Wahlbetrug damit zweifelsfrei nachgewiesen.
Es sind immer zwei Leute ins Wahllokal gegangen, damit man Augenzeugen hatte für das entsprechende Ergebnis. Was nur eine Person hatte, wurde nicht mitgezählt.
Thomas Krüger, heute Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, war damals Vikar bei der Kirche von unten in Berlin.
Und es war so, dass im Prenzlauer Berg an die 15% Nein-Stimmen, jedenfalls bei den ausgezählten Wahllokalen, festzustellen waren. Und in Weißensee und in Friedrichshain waren das höhere einstellige, ich glaube zwischen 7% und 9%.
Für die DDR-Führung ging es bei den Kommunalwahlen im 40. Jahr des Bestehens der Republik um viel. Die Wahl sollte positive Aufbruchsstimmung signalisieren, in einer Zeit, in der die Krise des Systems immer offensichtlicher wurde. In der Sowjetunion hatte Michail Gorbatschow mit Glasnost und Perestroika einen neuen Kurs eingeschlagen und Ungarn hatte wenige Tage zuvor die Grenze zu Österreich geöffnet. Die SED dagegen zeigte sich reformunwillig. Zwar war es im Frühjahr 1989 noch ruhig auf den Straßen, aber unter der Oberfläche brodelte es. Die Zahl der Ausreisewilligen wurde immer größer und in kleinen, informellen Gruppen organisierten sich die Bürgerrechtler.
Und für mich war deshalb auch im Kopf immer, es gibt Leute, die leisten Widerstand, aber wir sind eigentlich sehr wenige. Und es gab auch nicht wirklich eine große Vernetzung.
Christoph Matschi sitzt heute für die SPD im Bundestag. Am 7. Mai vor 30 Jahren war der junge Theologe Wahlbeobachter in Thüringen.
Das Faszinierende war, dass wir am Ende rauskamen mit Ergebnissen von fast 10% Nein-Stimmen. Und das hieß in einer Stadt wie Jena, 10.000 Leute haben Nein gesagt. Das konnte ich mir bis dahin überhaupt nicht vorstellen. Und das war natürlich auch ein erhebliches Moment des Mutmachens, dass man plötzlich festgestellt hat, das sind nicht nur 20 oder 30 oder auch mal 100 Leute, die irgendwo auf die Straße gehen und protestieren oder ein Friedensgebet machen. Nein, das sind Tausende. Das war sozusagen das große politische Momentum für mich an diesem Abend.
Wählen gehen, das hieß in der DDR Falten gehen. Auf der Einheitsliste der Nationalen Front standen nur Kandidaten, die von der SED abgesegnet waren. Der Versuch von Bürgerrechtlern, eigene Kandidaten aufzustellen, misslang weitgehend. Als Wähler reichte es aus, den Wahlzettel zu falten und in die Urne zu werfen, um die erwartete Zustimmung zur Nationalen Front zu geben. Wer die Wahlkabine benutzte, war suspekt. Und um mit Nein zu stimmen, musste man alle Namen auf der Liste einzeln durchstreichen. Matschi erinnert sich, wie unter Oppositionellen im Vorfeld darüber debattiert wurde, ob man diese Scheinwahl boykottieren solle oder mit Nein stimmen und die Auszählung kontrollieren solle.
Für mich war das nicht selbstverständlich, dass wir zur Wahl gehen, in die Wahllokale gehen, weil ich kam aus einer harten Ablehnungslinie. Das war meine erste Wahl, zu der ich überhaupt hingegangen bin. Also für mich war immer klar, wenn in der DDR gewählt wird, um diesem System zu zeigen, dass man das nicht akzeptieren kann, gehst du nicht hin.
Der bewiesene Wahlbetrug änderte einiges. Die Glaubwürdigkeit der DDR-Führung war an einem Tiefpunkt und die Empörung in der Bevölkerung groß. Nach der Wahl stellten Bürgerrechtler Strafanzeigen, aber auch Bürger machten sogenannte Eingaben, so hießen in der DDR die Beschwerden bei den Behörden. In Leipzig und Berlin fanden Straßenproteste gegen den Wahlbetrug statt. Aber vor allem brachte der 7. Mai die Oppositionellen näher zusammen und gab ihnen Selbstvertrauen. Thomas Krüger.
Von da an nahm tatsächlich die Sache ihren Lauf. Ich würde sagen, es hat nicht damit angefangen und es ist auch nicht das einzige Schlüsselereignis, sondern es hat einen starken Vorlauf, aber sozusagen es ist ein Durchlauferhitzer, ein Beschleuniger gewesen.
Auf Seiten der DDR-Führung passierte zunächst aber nichts. Von Eingeständnis oder politischen Konsequenzen angesichts des bewiesenen Wahlbetrugs keine Spur. Dass kaum ein halbes Jahr später die Mauer fallen und damit das Ende der DDR einläuten würde, weil nicht mehr nur ein paar wenige mutige, sondern zehntausende Menschen ihre Wut auf die Straße tragen würden, das konnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen. Aber, so meint Steffen Bickert,
dieses Empörungspotenzial aufzurufen, diesen sozusagen den leisen Widerspruch hin zu einem offenen Protest zu führen, das war der Punkt, der uns damals gelungen ist. Deshalb ist für mich auch der 7. Mai sowas wie ein Erstdatum meines persönlichen Erlebens des Jahres 1989.